Herzlich willkommen zurück bei Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen. Mit Fabian Schwarz.
Der das Berliner Sommerwetter schon zu Genüge nicht mehr wahrhaben will. Es ist viel zu heiß. Und Wilma Klaassen von Husen.
Die bei dem Wetter schwitzend vor ihrer Vorbereitung für die KI-Trainerprüfung sitzt. Folge 9. Die beste Führung ist unsichtbar. Führung zwischen Empowerment und Hierarchie.
Wilma.
Fabian.
Du bist
schwitzt.
KI-Trainerin.
Ja, habe ich dir gar nicht verraten vorher, aber da hast du dich jetzt mit überrascht.
Ja, hast du mir nicht verraten, stimmt.
Du hast mir mal gesagt, ich bin cool, weil ich immer die neuesten Tools auf meinem Handy habe.
Ja, stimmt. Also man wird das gar nicht vermuten. Ich meine, wir hatten uns ja mal am Anfang so ein bisschen so, ich bin der junge Will und Wilma ist die strategisch Erfahrene positionieren wollen. Aber ich merke dann manchmal so, Wilma hat mir schon von Claude erzählt, da war ich noch tief bei ChatGPT drin und war dann so, das wird das neue Ding. Und ich war so, ach ja, lass die alte Frau mal erzählen.
Genau, aber es ist richtig cool. Ja, ich mache jetzt so eine KI-Trainer-Ausbildung und die Abschlussarbeit möchte ich unbedingt natürlich wieder im HR so einen kompletten Prozess aufbauen, wo ich sozusagen meine Zuarbeiten für die Stellenausschreibung, wo ich meine Postreihe gemacht habe, wo du gesagt hast, wer macht das denn heute noch und bezahlt dafür? Das macht doch alles ChatGPT. Genau. Und da bin ich vorbereitet und sage, okay, ganz klappt das nicht. Und das ist aber der Fall für die Trainerausbildung, dass ich sage, wie kriegen wir es besser aufgebaut und wie kriegen wir KI und IT besser eingebunden in dieser Vorbereitungsphase. Das ist meine Challenge.
Ich wittere eine Sommerfolge, Wilma. Wir hatten ja jetzt das Weihnachtsspecial und das Osterspecial. Vielleicht können wir da nochmal so ein Sommerspecial draus machen oder so. Fände ich spannend.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass dieser Fall für mich heute so ein rundes Ganzes ergibt. Wenn wir den durchhaben, Dann können wir in neue Welten springen.
Okay, interessant. Ja, weil ich für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt letztes Mal auch dabei waren, wir hatten schon angeteasert, wir machen nahtlos quasi weiter. Ist das erste Mal, dass wir das machen, ein Fall, den es schon mal gab. Ja, letzte Folge, die Folge 8, hört sie euch gerne nochmal an. Da haben wir eine Mitarbeiterin kennengelernt, die ihre eigenen Stärken nicht kannte. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie entwickelt man denn jemanden so, dass die Person auch ihre eigenen Stärken erkennt und Selbstwirksamkeitserfahrungen macht. Und dann hast du am Ende geteasert und dann ist was Interessantes passiert, als das ganze Team dann lief. Und an der Stelle, Wilma, hol uns doch nochmal ab.
Also wir bleiben gedanklich in diesem ehrwürdigen mittelständischen Unternehmen. Maschinenbauindustrie, hatte ich gesagt. Wir müssen die Fälle ja immer ein bisschen verändern. Und genau, ich würde einfach in dem Kontext weiterdenken und euch wieder einladen, ein bisschen reinzuschauen. Also ich war ganz stolz und war ganz happy, dass meine Mitarbeiterin wirklich diesen Weg gegangen ist. Also wir hatten in der letzten Folge ja auch angesprochen. Also das war ganz schön Steine zermahlen für sie, wirklich diese Challenge anzunehmen, da durchzukommen und Chapeau, Hut ab, hätte das auch nicht so erwartet, dass das so super nachher ausläuft. Und somit war das bei ihr total gut, aber ich habe natürlich noch andere Teammitglieder und andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Und im Größeren und Kleineren war das Ziel meiner ganzen Führungsaufgabe, wie kriege ich die in mehr Selbstständigkeit, welche Aufgaben passen dazu und wie können wir die Organisation gut begleiten. Und ich war sehr zufrieden mit meiner Führungstätigkeit. Also wie gesagt, das hat gut gelaufen und die Kollegen, die Wahrnehmung im Haus war gut und war so richtig ganz entspannt unterwegs, auch wenn es zur Kantine geht. Und dann treffe ich den Geschäftsführer und wir unterhalten uns ganz entspannt. Und dann fällt der Satz, ja, aber Frau Klaassen van Husen, jetzt hört man immer, dort ist Ihre Mitarbeiterin und da wird das besprochen. Was machen Sie eigentlich noch? Und ich dachte, also in dem Moment war ich nur so, wie, das ist jetzt echt eine Frage? Hm. Und es war nicht böse gemeint, also es war ganz super netter Geschäftsführer, der hat sich da auch so nichts bei gedacht. Ich denke, das ist ja wohl jetzt nicht sein Ernst. Ich bin so am, ja, ich habe es geschafft mit meinem Team und es wird nach oben ganz anders wahrgenommen.
Weil man eine andere Erwartung von Führungskräften hatte in diesem Unternehmen?
Ja, definitiv. Und das ist ja nicht nur in dem Unternehmen, außer bei euch, wo ihr so total agil und modern unterwegs seid, aber ich bin ja in traditionellen Strukturen oft unterwegs und höre das aber auch bei meinen Kunden. Also ich habe gesagt, viel im öffentlichen Dienst, dieses Sachbearbeiter-Plus-Thema, ja, Führung, das geht ja nebenbei und dann wird noch ein bisschen Tagesgeschäft gemacht. Also ich glaube, die Erwartungshaltung an Führung ist manchmal auch ein bisschen komplex und anders verstanden.
Erklär mal ganz kurz Sachbearbeiter Plus.
Genau, das ist die Rolle, man wird ja oft auch von der Sachbearbeiterposition oder von der Teammitgliedsposition in Führung reingenommen oder und dann behältst du einen Teil der Sachbearbeiteraufgaben einfach bei dir, bestimmte Fälle oder einen bestimmten Aufgabenbereich. Und dann wird erwartet, dass du eigentlich einen Teil fachliche Aufgaben machst und zum anderen Teil eben führst. Und das sind aber vom Inhalt und vom Anspruch her komplett andere Bereiche. Also von dem, was du als Kompetenzen mitbringen musst, was du als Zeit brauchst, auch wird oft unterschätzt. Das hatten wir bei der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Und ja, wenn aber das Bild ist, und in diesem Kontext war das nicht nur, dass man ja irgendwie Sachbearbeiter plus Führung ist, sondern auch dieses Verständnis dieser hierarchischen Kommunikationsstruktur. Aufgabe kommt von oben in die Abteilung rein, der Vorgesetzte organisiert das irgendwie und der Vorgesetzte kommuniziert wieder nach außen.
Ich hänge mich gerade genau an dem auf, was du gesagt hast, ne? Wenn das Bild davon ist. Ich habe das Gefühl, das hängt ganz krass damit zusammen, ne, der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man ja in Organisationen auch gerne. Welches Bild habe ich von mir als Führungskraft auf der obersten Ebene? Welches Bild von Führung habe ich dann auf der nächsten Ebene? Und wie kaskadiert sich das nach unten? Und wenn du da ein Unternehmen hast, was ja so gewisse Stränge von, wir nennen das Servant Leadership, ne, also dem dienenden Führenden, das haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angeschnitten, wenn du da kein Bild von hast, dass ich quasi der Ermöglicher, die ermöglichende Person, die coachende Person meines Teams werde, dann ist das, geht da eine Erwartungshaltung auch auseinander, ne? Also wenn du junge, moderne Führung hast auf einem Mittelmanagement, die sagen, wir sind Ermöglicher und wir bauen hier High-Performance-Teams mit einer Art und Weise, sodass unsere Teams selbst laufen. Und darüber gibt es jemanden, der hat ganz lange geführt mit einer klassischen Command-and-Control-Führungsarbeit, ne? Also ich sag dir genau, was du zu tun hast und genau das hast du zu erfüllen und alle Mails fließen über meinen Tisch. Klar, dass das dann eine andere Erwartungshaltung auslöst. Da wäre ich auch dann erstmal irritiert als große Führungskraft, wenn ich sehe, boah, die Frau Klaassen von Husen, die hat sich eigentlich gerade, die ist eine echt faule, die Frau Klaassen von Husen. Die hat sich jetzt gerade so rausgezogen, die muss gar nichts mehr machen. Nur noch ihr Team ackert für sie. Schlimm, Wilma, schlimm, sag ich dann nur.
Genau. Und es sind einfach zwei Welten aufeinander geprallt. Ich komme ja eben oft von außen auch rein. Also die Strukturen im Haus, die haben das ja gar nicht hinterfragt. Das war konditioniert, das war gelernt, das ist ein gutes Setting, es funktioniert für alle. Also ich war ja sozusagen der Neue oder die Neue, die das irgendwie anders macht. Und deswegen ist es ja auch nur irritiert aufgefallen. Und du hast ja den Folgentitel reingebracht. Die beste Führung ist unsichtbar. Und das ist immer so meins. Ich bin dafür da, dass ich ermögliche, dass ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Und dann habe ich trotzdem noch genug Troubleshooting, strategisches, Havarien auf dem Tisch, die zu handeln sind. Also man wird dadurch nicht arbeitslos und faul. Das wolltest du mir ja wohl bitte nicht unterstellen, dass ich versuche, faul zu werden.
Keine Ahnung, ob du faul bist. Da hatten wir doch auch mal eine Person, die mit einer psychischen Erkrankung, die alles von sich wegdelegiert hat und dann, das durfte die doch nicht, weil die keine Führungskraft war. Nee, versteh mich nicht falsch, aber ich fordere dich heraus. Also, ist es nicht ein legitimer Anspruch in einem deutschen, darf ein deutsches Mittelstandsunternehmen noch ein bisschen Command-and-Control-Führung verlangen? Und da wollen die vielleicht nicht die moderne Wilma, die da in deren Synapsen rumhackt. So.
Ja, genau. Das ist aber die Herausforderung gerade. Und ich habe dir ja am Anfang gesagt, ich glaube, dass in dieser Folge wir so ein bisschen den Kreis schließen, um dann zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und da ich ja gerade in meinem KI-Thema bin, ist ja auch, wie wandelt sich gerade auch die Arbeitswelt? Wie wandeln sich die Organisationen?
Hey, so spannend.
Und ist das, wenn ich in solchen Strukturen noch bin, und die erlebe ich ja noch, also live und in Farbe, dann ist das nicht zukunftsfähig. Also es gibt schon ganz viele, die super cool unterwegs sind, aber vieles ist auch noch langsam erst im Wandel und stößt eben an solche Blockaden, an solche Denkblockaden, ja, an solche organisatorischen Probleme, dann an Formalismus, Verantwortungsübernahme, wenn man sich so Future Job Skills oder Future Skills eben anschaut, da kommen nun ganz andere Komponenten nochmal mit rein, die eben in dein Thema wieder Agilität gehen.
Total.
Also ganz viele Schnittpunkte.
Total, total. Also lass uns da jetzt nicht abschweifen, lass uns den KI-Punkt zur Führung nachher nochmal machen, da habe ich auch noch einen Take zu. Darf ich zurück in den Fall leiten? Also du stehst in der Kantine, der CEO gibt dir so einen Seitenwink und wir wissen das doch, am Ende des Tages, egal was derjenige sagt, so ein Spruch vom CEO, der sitzt immer, auch wenn er locker gemeint war, klopft dir auf die Schulter von Klaas und von Husen, wenn sie mir das so toll erzählen, ihr Team, was machen sie denn da eigentlich noch? Und man geht weiter. So, was ist passiert danach? Also konntest du irgendwie zeigen, dass dein Führungsstil Berechtigung hatte?
Also ich habe mich dann erstmal in mein stilles Kämmerchen zurückgezogen und habe gedacht, was soll mir der Satz jetzt sagen?
Große Krokodilstränen flossen in einer dunklen Kammer.
Empörung! Wie kann er denn jetzt sowas sagen? Jetzt habe ich das so super gemacht. Und dann ist die Frage, muss ich mich ändern oder soll das System sich ändern? Oder soll vielleicht der Geschäftsführer sich ändern? Also in meiner Welt, vielleicht sollten wir uns alle ein bisschen ändern. Aber ich habe gedacht, ich muss doch mich mal ein bisschen reflektieren und mal ein bisschen reinschauen, was hat das mit Führung, was hat meine Führung. Also habe ich mich coachen lassen und war beim Abiger-Institut. Und das war ganz spannend. Es gab einen Fragebogen, wie ist Ihr Führungsverhalten und. Und ein Satz ist mir davon hängen geblieben. Und zwar, wenn Sie Führungskräfte führen wollen, und das ist ja ein ganz anderes Thema, wo wir gar nicht so drauf fokussiert sind, aus der normalen Denke heraus, Führung von Mitarbeitern.
Da geht es immer um Mitarbeiterführung, ja, genau.
Genau, und das ist auch so ein Punkt, der mir heute wichtig ist, dass Führung von Vorgesetzten einfach was ganz anderes ist und Erwartungsmanagement.
Aber du passiv nach oben zu deiner, also weil du als mittleres Management im Sandwich steckst und auch deine Führungskraft, die über dir sitzt, in einer Art und Weise lenken und führen muss? Oder meinst du jetzt wirklich, eine Führungskraft führt drei Führungskräfte und die haben auch wieder Teams? Erklär nochmal, in welche Richtung geht's?
Genau, das geht aus sozusagen der Sandwich-Position, wie du das gerade beschrieben hast, nach oben. Wie gehe ich mit meinen Vorgesetzten um?
Wie führe ich die am Nasenring durch die Manege, hätte jetzt mein ehemaliger Mentor gesagt, oder wie?
Ja, ganz, ganz so hart möchte ich das nicht machen, aber okay. Die Frage ist natürlich berechtigt, wie hat er auf mich geschaut und wie schaue ich auf ihn und was ist seine Agenda, die ja mitunter eine andere ist oder sein Verständnis und wie möchte ich auch wahrgenommen werden oder wie verkaufe ich meine Leistung auch nach oben? Und das war so ein bisschen. Und aus diesem Coaching ist eben dann wirklich die Empfehlung gewesen, erfüllen Sie Ihrer Führungskraft alle Wünsche, also nach oben, Ich denke, das kann ja nicht sein. Jetzt soll ich das alles passend machen.
Aber das kreiert ja auch so eine Doppelung, ne? Also das Teammitglied, das in der Hierarchie unten sitzt, reportet an die Führungskraft. Die Führungskraft wiederum macht nach unten das Team glücklich, aber muss auch ihre Führungsebene wieder glücklich machen.
Genau.
Und dann darüber, wenn das die höchste Führungsebene ist, die muss wieder nach unten alles. Also du hast doppelt und dreifach Arbeit da auf dieser Ebene, alle Stakeholder glücklich zu machen. Und die aus dem Coaching kam raus oder aus der Beratungsleistung, die dann, machen sie einfach ihre Führungskraft glücklich. Ja, dankeschön.
Ja, genau.
10.000 Euro auf dieses Konto für diesen wichtigen Hinweis.
Aber ich habe das in einem anderen Kontext, jetzt nicht gegenüber diesem Geschäftsführer, aber in einem anderen Kontext wirklich mal angewendet und habe gesagt, okay, gut, dann alles über Bord, es ist mir egal, ich mache das, was meine Führungskraft glücklich macht, ohne das sinnvoll zu hinterfragen. Und es hat funktioniert. Es hat Widerstände gebrochen und ich bin mit meinem Thema durchgekommen. Und vorher habe ich immer gedacht, ah ja, aber das ist so wichtig, das ist logisch und das ist, aber es ist ganz viel Politik, es ist ganz viel andere Themen mit im Raum. Und also es hat funktioniert. Fand ich ganz spannend.
Okay, aber das kann jetzt ja nicht unsere Lösung sein, oder? Also, hallo, macht einfach eure Führungskraft logisch. Weil
genau.
Am Ende des Tages, ich will ja ein Autonomiegefühl haben, auch als mittleres Management. Ich möchte ja die Möglichkeit haben, meinen eigenen Stil reinzubringen. Ne?
Genau.
Und diese defensive Haltung, ich mache einfach die Person über mir glücklich. Also damit würde ich mich jetzt nicht zufrieden geben als Hörer.
Ich nutze gerne das Bild von einem Trampolin, auf dem man mit einer Gruppe ja eine Choreografie ja präsentiert. Und wenn alle im Rhythmus und im Schwung sind, kommt ein super Ergebnis raus. Und wie geht man damit um, wenn einer irgendwie hinfällt, jemand Neues dazukommt? Wie können wir das aufeinander gut abstimmen? In dem Fall war ich sozusagen, ja, nicht der Störfaktor, aber ich habe einen anderen Rhythmus gehabt wie der Rest der Organisation. Und wenn ich jetzt möchte, dass sozusagen meine Idee mit aufgenommen wird, muss ich die ja auch ein bisschen verkaufen oder ein bisschen sichtbar machen und anleiten, warum ist das gut? Und deswegen war zum Beispiel ein Punkt, dass ich gesagt habe, dann mache ich einfach jährliche Schulungen für Führungskräfte, für also parallel zu mir und eine Ebene nach oben. Was machen wir im Personalwesen? Was sind unsere Leistungskennzahlen? Also nach oben auch mit Controlling-Kennzahlen arbeiten, ist immer total wichtig. Gerade im Personalbereich nicht diese vielen weichen Faktoren, sondern das auch ein bisschen messbar zu machen, die Leistung auch ein bisschen zu verkaufen und dann darüber in diesen Tagesveranstaltungen auch ins Gespräch zu kommen. Wie seht ihr das? Was braucht ihr? Solche Sachen, dass man wirklich seine Leistung auch anders verkauft und auch das Angebot, was man hat für die Organisation. Also das war ein Ansatz. Und der andere eben, wie kommuniziere ich mit Führungskräften, das nochmal neu zu durchdenken und mir meiner Linie treu bleiben und weiterhin meine Mitarbeiter empowern.
Bei dem Empowerment komme ich jetzt so ein bisschen auf den großen Schwung bei diesem Thema. Ne? Welche Führungskraft, welche Art von Führung ist denn gut und dienlich für mein Unternehmen? Und ich glaube, das beantwortet eine moderne Tech-Firma in Berlin sicherlich nochmal anders als ein deutscher Mittelständler im Klebstoffsegment, der irgendwo in Untertupfingen sitzt. Und trotzdem glaube ich, dass beide Unternehmen davon profitieren, wenn gerade in dem Bereich Knowledge Work, wo sich ja auch unser Podcast häufig bewegt, also diese Idee von, hey, gewisse Teams arbeiten an komplexeren Fragestellungen und Problemen, es sind nicht immer die gleichen Sachen, also wir reden jetzt nicht von Arbeit am Band, ich glaube, da ist auch Führung anders nochmal definiert, aber in so typischen Bürokontexten, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich glaube, dass diese komplexe Beziehungsarbeit von guter Führung, die wird wahnsinnig unterschätzt und wir haben schlechte Metriken und Unternehmen, das zu messen. Also das Sichtbare, Frau Klaasen von Husen hat sich quasi unsichtbar gemacht in ihrem Führungsstil und das Team läuft gut. Ich würde schon sagen, das hat dieser CEO als überraschend bis negativ wahrgenommen. Aber eigentlich müsste ich doch eine Organisation bauen, wo ich es schaffe, dass das positiv wird, dass die Führungskräfte nicht hervorstechen. Wie siehst du das?
Da bin ich total bei dir. Und das ist die Frage, wie baut man das auf? Wie kann ich so einen organisationalen Change hinbekommen? Wie kann ich so einen Mindset-Change hinbekommen? Und du hast gesagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Also
ja.
Ich brauche immer das Commitment der Geschäftsführung oder der Verantwortlichen, wenn ich in dieser Sandwich-Position mal aus der raus argumentiere. Dafür brauche ich Wahrnehmung und dafür muss ich nach oben kommunizieren können. Um dann einen Auftrag auch zu bekommen, in meinem Kontext wäre es, wie rekrutieren wir überhaupt Führungskräfte? Wie bauen wir Führungskräfte-Weiterbildungsprogramme? Wie gehen wir mit Nachwuchsführungskräften um?
Genau, also wie werde ich befördert auf die Ebene der Führungskraft? Ich kann mich noch erinnern, bei dem ersten Unternehmen, wo ich als Werkstudent gearbeitet habe, so billig wie das jetzt klingt, will immer, du wirst lachen, aber da gab es so eine Art Führungsfibel, die wurde dann einmal ausgeteilt, wenn du Führungskraft geworden bist. Und ich kenne Unternehmen, die machen das nicht. Also ich habe auch schon mit Personen gesprochen, so wir waren einen Prozess aufgesetzt und ich habe dann gesagt, naja, im Prinzip passiert das doch, wenn jemand Führungskraft wird, dass dieses eine Dokument ausgeteilt wird. Ja, genau. Könnt ihr das nicht in die Onboarding-Mail schreiben, dann wenn, also ne, ihr werdet doch irgendwie so mal, hey, du bist jetzt neue Führungskraft bei uns, oh, wie cool, und das sind deine Aufgaben, das ist das und das. Und dann können wir doch dieses Dokument dann auch mit dranpacken. Und dann guckten mich 8 große Augen an und waren so, so eine E-Mail schicken wir nicht. Da war ich so, hey, okay, gut, jemand wird bei euch Führungskraft. Wilma schaut schon ganz wie ein Lux, die jetzt gleich ihre Beute wittert. Go. Also ja, ich, du weißt, was ich meine. Also dann so dieses, du hast gerade das so klar runterdefiniert, nur so richtig schön kaskadiert gesagt. So, ja, wie wählen wir Führungskräfte aus? Wie schulen wir die? Ich habe jetzt gesagt, wie erheben wir die in den Stand der Führungskraft? Aber ich habe so das Gefühl, selbst da hapert es noch in manchen Unternehmen.
Ja, ich bin gerade nur hellhörig geworden wie ein Lux hier, weil du gesagt hast, ja, dann haben wir doch das Dokument und die Führungsfibel. Und ich habe erst gedacht, ja, cool, der wird dann so ein bisschen zeremoniell in das Führungsamt überführt. Und man hat sich ja auch komplett mit ihm auseinandergesetzt. Und wie soll das gelebt werden? Und dann bekommt er das sozusagen überreicht. Und dann, das kann doch als Formular so beim Onboarding. Und ich habe auch viele Formulare und Prozesse strukturiert, aber eigentlich bin ich überhaupt kein Freund. Ich versuche immer, Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Also das heißt, ich brauche doch Gespräche. Wie soll Führung aussehen? Kann ich mich da wiederfinden? Kann ich mit eurer Führungskultur, wenn ich jetzt von extern komme, mich identifizieren? Bin ich das überhaupt? Passen wir überhaupt zusammen? Also es muss ja vorher klar sein und nicht, ach so, jetzt kriegst du das Dokument und bitte, das ist deine Führungsguideline. Das muss ja vorher festgestellt haben.
Die Dokumentation sollte die Herunterbrechung der Werte und Normen und Verhaltensweisen, die unsere Führungskräfte eh schon an den Tag legen, sein. Was du damit nicht rettest, ist, wenn du in einem fancy Workshop irgendwie sagst, das sind unsere Führungsprinzipien hier, bitte. Und dann passieren die nicht. Ne? Also, außer du hast einen riesigen Change-Management-Auftrag hier. Das kann natürlich auch sein, aber am Ende des Tages ist so eine Führungsfibel oder was auch immer das Dokument ist, das ist für mich die Dokumentation des Gelebten. Was nicht funktioniert ist, der CEO und seine 3 Top-Leute setzen sich zusammen, buchen sich ein Wochenende in Schwielosee und dann wird irgendwie überlegt, es ist die neue Führung, die sind unsere 16 Prinzipien, ab morgen machen wir das alle in die Finger geschnipst und los. Also das verstehe ich, dass das nicht funktioniert. Ja.
Genau das ist das, was ich damit gemeint habe und ich erlebe das aber, dass es so gemacht wird.
Lass uns zurück in den Fall springen.
Ja.
Also du hast jetzt mit dem CEO gesprochen, du hast jetzt versucht, irgendwie deinen Wert klar zu machen. Wie ist das geendet? Also konntest du eine Veränderung von Führungskultur herbeiführen? War das überhaupt dein Ziel? Wie hast du weitergemacht da und wie kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, ey, das war jetzt ein runder Fall für uns?
Zug auf meine Abteilung ist das positiv ausgestrahlt. Also ich habe ja auch mit anderen Kollegen gesprochen und ich denke schon, dass es ein Teil war von Change. Also jeder beeinflusst natürlich auch die Organisation. Und das habe ich auch bei Kollegen oder in anderen Gesprächen mitbekommen. Natürlich werde ich nicht die ganze Organisation umkrempeln und muss und möchte das vielleicht in dem Moment auch gar nicht. Aber es ist ein Beitrag und es ist ja kein disruptiver Change gewesen, wo einmal richtig an der Kiste gerüttelt wird, wir wollen jetzt alle uns ändern und es soll sich dahin bewegen, sondern es ist sozusagen ein inkrementeller Schritt für Schritt. Wir leben ein bisschen vor, wir gucken, was könnt ihr daraus mitnehmen und haben in der Zeit noch eine Menge anderer eingeführt aus dem HR-Bereich, die in diese Richtung gegangen sind. Aber das wird jetzt zu weit gehen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es eben ein Schritt in Veränderung gewesen. Kleine Schritte machen auch einen großen.
Wilma, für mich kommt das alles dann wieder zusammen in was ich vorhin schon erwähnt hatte, nämlich, wie machen wir den wahren Wert von Führung messbar in so einem modernen Unternehmen, was bereit ist, auch durch die nächsten 20 Jahre mit uns zu gehen. Ich habe da eine Antwort drauf, die ich jetzt so formulieren könnte. Ich weiß nicht, ob du erstmal was reinschmeißen willst.
Nee, ich höre zu, weil ich bin hellhörig bei wirklich Messen von Führungsleistung.
Ja, da, und das ist, glaube ich, das Schwere. Da kommt der Kasus Knacktus. Also es ist ähnlich wie, also egal wo ich als agiler Teamcoach in Unternehmen auftrete, irgendwann kommt immer die Frage, wie messe ich denn, dass Fabian eine gute Arbeit macht. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Dirigenten von einem Orchester. Wenn du kein Instrument spielst und das erste Mal in der Philharmonie sitzt, dann siehst du diese wahnsinnig toll angezogenen, gut ausgebildeten MusikerInnen, die ihr Handwerk so unglaublich gut beherrschen, dass du erstmal verstehst, okay, warum macht so ein Live-Sinfonie-Orchester überhaupt Sinn? Wow, super gut. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, was macht denn der Dirigent vorne? Ist das so wichtig, der mit dem Stöckchen da, diese Sache? Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, Nicht-Musiker versteht das nicht, aber wenn ich 3 verschiedene Aufnahmen höre, die von 3 verschiedenen Personen dirigiert sind, Fabian, höre ich einen klaren Unterschied. Und das Publikum bemerkt ihn auch, die Zuhörerschaft. Das heißt also, auf unser Beispiel jetzt bezogen, ein agiler Teamcoach, den kann man retrospektiv aus einer gewissen Erfahrung heraus einschätzen, ob der gute Arbeit macht oder nicht. Von außen sieht das häufig so aus, als ist das überhaupt nötig, denn alle können doch ihre Arbeit so ausführen. Und klar sind wir in einem gewissen Unternehmenskontext auch ein Luxus, den sich nicht jeder gönnt. Und hier kommen wir dann wieder zu Führungsaufgaben zurück. Wenn es Leute nicht gibt, die sich um Teamgefüge, Beziehungsnetzwerken, Teamdynamiken, Feedbackkultur, interkulturellen Fragestellungen, diese ganzen Themen, die wir jetzt in unseren Podcast-Folgen bis jetzt hatten, ne, wir sind bei Folge 9 und 2 Sonderfolgen haben wir gemacht, ne, wenn es keine Leute gibt, die sich um diese Themen kümmern, dann wird das alles bei den Führungskräften hängen bleiben. Und ich würde prognostizieren, dass es immer wichtiger wird, dass Führungskräfte psychologische Sicherheit herstellen in Teams, dass Führungskräfte KulturträgerInnen sind, dass Führungskräfte es schaffen, ihre Teams zu High-Performance-Teams zu entwickeln. Und dann kommst du an Modellen wie The 5 Dysfunctions of a Team von Patrick Lencioni nicht vorbei, dann kommst du an Sachen wie Culture Map von Aaron Meyer nicht vorbei, weil da liegen die ganzen Sachen, dann kommst du an Amy Edmondson nicht vorbei, ne? Also, und dann wird das demnächst hoffentlich immer klarer, dass es nicht darum geht, SachbearbeiterInnen plus zu sein für eine Führungskraft, sondern dass es darum geht, eine komplexe Managementfunktion von Beziehungsnetzwerken, weil das sind am Ende des Tages Unternehmen im Bereich Knowledge Work, Beziehungsnetzwerke, die untereinander gut funktionieren müssen, die mehr als ihre Summe ihrer Teile ergeben müssen. Das muss rauskommen am Ende. Und da kann ich immer nur helfen als Teamcoach, aber das Überführen in ein Team, das selber übernehmen, müssen Führungskräfte auch heute schon alleine. Und im Zeitalter von KI, wo wahrscheinlich noch mehr Managementfunktionen automatisiert weggekürzt werden, bleibt uns, glaube ich, nur das, was uns menschlich macht, nämlich das Beziehungsnetzwerk, die Verflechtung von unserer Beziehungen. Da glaube ich schon noch dran. Empathieberufe an die Front.
Aber das wird ja heißen, wir haben kein klassisches Performance-Management und Controlling mehr, wie wir das vielleicht aus der Produktion oder für Teams, Vertriebsteams kennen. Wie sind die Verkaufszahlen? Wie ist der Umsatz? Sondern wir messen Führung eben auch an ihrer Führungsleistung. Du hattest ein Beispiel.
Ja, und das kannst du dann wieder retrospektiv tun. Das kannst du dann wieder retrospektiv auch tun. Also mein erster Mentor im Bereich agiles Coaching hat mir mal gesagt, ein Team weiß sehr genau, wo ihre Dysfunktionalität liegt häufig. Also wenn du einen Zettel rumgehst und fragst, wer ist hier das A-Punkt-Loch? Ich sag's nicht, weil sonst werden wir explizit gekennzeichnet bei Spotify und dann kriegen wir weniger Aufrufe. Wenn du das fragst, ja, und dann schreiben in der Regel alle Leute die gleiche Person auf. Ja, also das geht schon. Ne? Also du kannst das identifizieren. Und dann musst du halt fragen, okay, gut, wie messe ich denn gute Führung in diesem neuen Führungskonstrukt? Und dann musst du zum Beispiel sowas machen wie, hey, wir haben alle 6 Monate ein Assessment der psychologischen Sicherheit. Wir machen sowas wie Idea Implementation Rate, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Also die Idee, wie viele Ideen oder kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen in der Retrospektive oder in anderen Meetings, die aus dem Team heraus entstehen, werden denn von meiner Führungskraft anerkannt und umgesetzt? Da kannst du andere Dinge messen, aber du musst deinen Fokus massiv verschieben. Und klar darfst du dann nicht vergessen, auch noch deinen Income, deine Sales-Zahlen zu messen. Dieses Beispiel mit Simon Sinek habe ich schon einige Male gebracht. Ne? Navy Team SEAL 6, das größte High-Performance-Team der Welt, misst 2 Faktoren. Performance on the battlefield, Performance off the battlefield. Das wird übersetzt in Do I trust you with my life? Ja, Performance on the battlefield, Performance off the battlefield, but do I also trust you with my money and my wife? Und dann kommt die Frage auf, welche Leute nehmen die lieber? Und die Navy SEALs Team 6, da gibt es dieses berühmte Bit von Simon Sinek, packen wir euch in die Shownotes, sagt, wir nehmen lieber die Leute mit einem höheren interpersonellen Skill, also do I trust you, also trust. Das ist wichtiger, weil Skill kannst du immer als Unternehmen noch lehren. Zur Not als Führungskraft, wenn du den Skill nicht hast, das schaffen wir dir drauf mit 4 Trainings. Was wir dir aber nicht drauf schaffen können, ist so ein gewisses Empathiegefühl für mein Team. Ist dieses, hey, da sitzen noch 3 Leute von meinem Team, dann gehe ich jetzt nicht nach Hause, sondern ich bleibe bei dem. Wer ist noch bei dir, wenn die Lichter ausgehen? Das kannst du ganz schwer messen in Unternehmen. Das müssten wir aber messen, um ordentliche, gesunde, sustainable Unternehmenskulturen herbeizuführen. Weil wenn du immer nur die High-Performer einstellst, die aber empathisch irgendwo Rohrkrepierer sind, und das habe ich erlebt in Unternehmen, dann züchtest du dir toxische Führungskräfte heran, die wiederum toxische Führungskräfte befördern in Positionen, und dann machst du dir sehr schnell mit 1, 2, 3 solcher Leuten auf 100 Personen in Führungspositionen machst du dir eine ganze Unternehmenskultur kaputt. Boah, jetzt habe ich eine Rede gehalten, sorry. Aber da hänge ich wirklich dran, weil wir brauchen Metriken, das zu messen. Und das ist einfach super schwierig, das zu messen, weil die Leute immer sagen, das ist nicht so wichtig.
Letztendlich hast du mir doch dann die Lösung an die Hand gegeben. Wenn wir davon ausgehen, wir haben so einen Fall, wie ich ihm vorgestellt habe, und ich habe solche Metriken, dann kann ich auch aktiv an die Geschäftsführung oder nach oben rantreten und sagen, okay, schaut hin, hier, das ist der Impact, und das wird sich im Ende auch wieder auf die Leistung und die Zahlen des Betriebs auswirken.
Ja,
und ich
total.
Kann es sichtbar machen.
Total. Und ich stelle mir jetzt die Frage selber, was hat das mit Agilität zu tun? Agile Teams in sich sind selbstorganisierte Teams. Also es gibt nicht die Führungskraft, hey, das ist die Person, sondern im Idealfall hat ein agiles Team keine Führung, sondern hat bestimmte Rollen, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Es gibt den Product Owner, der trifft die Entscheidung, was gebaut wird, aber wie gebaut wird, das trifft das Team die Entscheidung. Ja, und die Orchestrierung übernehme ich als Teamcoach. Das heißt also, wir haben per Definition kein klassisches Pyramidenmodell, sondern wir haben so ein Sternmodell, wo alle Rollen allen Rollen entsprechen. Und da gibt es in den agilen Prinzipien, die genau darauf einzahlen, Selbstorganisation, Einfachheit, regelmäßiges Reflektieren, diese ganzen Strukturen, die dazu führen, dass ich immer wieder als Team zusammensitzen muss und von diesem Beziehungsnetzwerk profitiere. Also, und ich finde, da sind agile Teams eigentlich Kernbeispiele dafür, wie Selbstorganisation funktionieren kann, um Führung herum. Und deswegen scheitert es ja häufig ab einer gewissen Ebene. Wenn du dann 6 agile Teams hast auf der unteren Ebene, eine Führungsebene drüber, und dann gibt es jemanden, der da drüben, da drüber noch klassische Führung erwartet, wie dein Chef aus aus der Kantine, der plötzlich fragt, Frau Wilmer-Klassen von Husen, was machen Sie dann eigentlich noch? Ja, dann muss deine Antwort sagen, ich habe ein komplexes Beziehungsnetzwerk aufgebaut von einem Team, was es schafft, resilient sich selbst zu organisieren. Das könnten Sie eigentlich nicht bezahlen, wenn Sie es extern einkaufen würden, mein Lieber. So, das ist mein Wort zum Sonntag.
Perfekt, danke für diesen Satz, den werde ich mir extra rausschneiden und beim nächsten Mal sofort zur Anwendung bringen. Fabian, jetzt sind wir aber ziemlich durch und schon fast dabei, den Stecker zu ziehen. Die Frage ist aber, wie geht's weiter? Und du hast einen Vorschlag gemacht und den finde ich richtig gut, weil mein Thema ist ja, ich muss politisch oder strategisch unterwegs sein, gerade wenn ich nach oben kommuniziere, wenn ich bestimmte Entscheidungen durchbringen möchte, die mir wichtig sind. Wie mache ich das? Und da willst du, glaube ich, anknüpfen mit deinem nächsten Thema.
Genau, ich habe einen Fall mitgebracht für die nächste Folge zum Thema Entscheidungsfindung in Organisationen. Ne? Also alle kennen das. Organisationen sind eigentlich nur die Summe ihrer Entscheidungen und die dann ausgeführt. Und ich glaube, das kann super spannend sein. Wie kommen wir in Unternehmen zu Entscheidungen? Was ist ein theoretisches Modell eigentlich? Und warum weichen wir in der Praxis so unglaublich weit davon ab? Und warum ist das so schwierig? Ja, wenn ihr Bock habt, so wie machen Unternehmen Entscheidungsfindung? Was ist eigentlich eine Entscheidung? Und warum ist eine Organisation nur die Summe ihrer Entscheidungen? Dann hört nächstes Mal gerne wieder rein bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen mit Wilmer Klaassen von Husen
und Fabian Schwarz. Und wir ziehen den Stecker. Bis zur nächsten Folge. Viel Erfolg beim Weiterdenken und bis bald.
Tschüss. Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen ist eine Eigenproduktion von uns. Verantwortlich für Redaktion, Produktion und Schnitt sind wir, Wilmer Klaassen von Husen und Fabian Schwarz. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, freuen wir uns über eure Kommentare, eure Bewertungen und wenn ihr den Podcast mit der Glocke abonniert. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, schaut auf LinkedIn vorbei oder schreibt uns direkt. Alle ausgewählten Tools und Praktiken findet ihr wie immer in den Shownotes. Eine neue Folge Agilität Unplugged erscheint jeden ersten Donnerstag im neuen Monat. Bis zum nächsten Mal.